Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gott sei Dank entfährt es der Mutter, als sie ihr Kind endlich wieder in die Arme schließen kann, wohlbehalten, unversehrt, nach all dem. Gott sei Dank. Hier spricht das Herz. Von ganz tief innen, spontan und wahr. Das Natürlichste der Welt, so scheint es. Die drei Worte, Gott sei Dank. Dankbarkeit lässt sich nicht machen und nicht fordern. Dankbarkeit ereignet sich. Jemand hat einmal gesagt, Dankbarkeit sei die Zwillingsschwester des Vertrauens. Und auch Vertrauen lässt sich bekanntlich nicht erzwingen. Dankbarkeit geschieht und wird doch so oft nicht gelebt. Wir haben es gerade im Evangelium gehört, die Geschichte der 10 Aussätzigen. Da ist das Verhältnis 9:1. Nur einer kehrt um und ist dankbar. Aussatz. Es ist ein vernichtendes Urteil. Was immer man medizinisch darunter versteht, diese Krankheit bedeutet Ausschluss aus der Gemeinschaft und damit entsetzliche Einsamkeit. Alle haben Angst, sich anzustecken. Deswegen muss unbedingt Distanz gehalten werden. Man hat die Gesunden zu warnen, dass sie einem nur ja nicht zu nahe kommen. Kontakt ist nur noch mit anderen Erkrankten erlaubt. Und ansonsten ist man auf sich zurückgeworfen, auf sich und sein eigenes Schicksal. Heilung ist zwar nicht völlig ausgeschlossen. Das dritte Buch Mose erzählt detailliert, wie genau ein Priester zu prüfen habe, ob der Erkrankte wirklich gesund ist und in die Gemeinschaft zurückkehren darf. Aber Heilung ist doch wohl eher selten gewesen. Was bleibt bei so einer Krankheit, ist nur die eigene Stimme, die die Distanz zu den anderen überbrücken kann. Und diese Stimme erheben die 10 Männer, rufen sie Jesus an und rufen, schreien um Hilfe. Herr, erbarme dich unser. Es gibt eine Kraft, die von der anderen Seite die Distanz überwindet. Ein Mitgefühl, das stärker ist als die Angst vor der Krankheit. Erbarmen. Jesus sieht sie. Er schaut nicht schnell weg wie all die anderen, dreht nicht verlegen den Kopf weg. Nein, er nimmt sie wahr. Er spürt sie in ihrem Elend. Und sein Erbarmen eilt hinüber über die Kluft, die die Erkrankten vom Rest der Menschheit trennt. Und sein Erbarmen erreicht sie. Seine Stimme folgt. Geht hin und zeigt euch den Priestern. Damit schickt er sie los, schickt sie auf den Weg, auf einen Weg der Heilung. Es ist keine Hand, die hier auferlegt wird, kein Speichel, der mit Sand gemischt wird. Lediglich geht hin und zeigt euch den Priestern. Und das nicht zu träumen Gewagte geschieht unterwegs. wie ja so oft unterwegs etwas geschieht im Wandeln, wie im Wandeln sich was wandelt. Tausende von JakobspilgerInnen wissen ein Lied davon zu singen. Im Gehen werden sie rein. Und die Priester bestätigen es. Von 9 der insgesamt 10 Männer hören wir nichts weiter. Vermutlich brechen sie sofort auf, um endlich wieder in ihr normales Leben zurückzukehren. Sie haben getan, was Jesus verlangt hat. Wer so lange auf einen fairen Zugang zum Leben und seine Chancen warten musste, der lechzt vermutlich geradezu danach, endlich wieder mitspielen und mitleben zu dürfen. Daran ist nichts Falsches. Allerdings ist daran auch nichts Besonderes. Schwer Erkrankte werden wieder gesund. Das kommt vor, wenn auch viel zu selten. Aber wir durften es diese Woche hier in unserer Kommunität voller Dankbarkeit miterleben. Schwer Erkrankte halten sich an die medizinisch erforderlichen Regeln und dürfen am Ende vermutlich weitermachen, wie sie vor der Erkrankung gelebt haben. Aber es ist nicht das, worauf es hier ankommt. Das macht Lukas schon durch seinen beiläufigen Ton klar, mit dem er die Geschichte erzählt. Das eigentliche Wunder wird ja gar nicht geschildert. Es passiert, unkommentiert. Und doch verpassen die 9 etwas. Vielleicht das Beste. Sie verpassen das Staunen. Obwohl sie die Gemeinschaft mit den Menschen zurückfinden, bleiben sie auch irgendwie abseits. Abseits von Gott in ganz gewöhnlicher Halbdistanz. Vielleicht reicht ihnen das ja. Vielleicht reicht es ihnen, wieder gesund zu sein, leben zu können und dass sie einmal im Leben gespürt haben, dass ein anderer es gut mit ihnen meint, dass sie eben auch mal Glück hatten. Vielleicht sind sie auch nur einfach froh, unter dieses Kapitel endlich einen Schlussstrich setzen zu können und nicht mehr zurückblicken zu müssen, nicht mehr erinnert zu werden. Denn jetzt können sie endlich normal leben, wie alle anderen auch. Dem Samariter geht es offensichtlich anders. Ausgerechnet ihm, dem anderen, dem Fremden. Er staunt, staunt über die Macht, die sein Leben heil gemacht hat. Und jetzt will er mehr. Mehr als nur die Rückkehr in den Alltag der Gesunden. Mehr als nur Regeln befolgen. Er staunt und er will weiter staunen. Und nur dieser eine sieht, was mit ihm geschehen ist, mit offenen Augen und wachem Herzen. Und dieser eine lässt sein Herz sprechen. Gott sei Dank. Unter dem will er es nicht einstufen. Weniger trifft nicht, was er erfahren hat. Gott hat ihn geheilt. Gott hat sich erbarmt. Er hat geholfen. Weniger wäre nicht wahr. Gott hat Kontakt zu ihm aufgenommen und er hat es gespürt mit seiner Haut, mit seinen Nerven, die wieder fühlen können, mit seinem Herzen, das wieder loben kann. Und er preist Gott mit lauter Stimme. Da kann man doch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Das muss man doch genießen. Er hat gespürt, dass seine Seele ins Licht gelockt wurde, wie du es eben formuliert hast. Und das will sich ausdrücken. Also kehrt er um. Und seine Stimme, die vorher noch nach Erbarmen geschrien hat, preist nun Gott, lauthals, ungeniert, und er fällt nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankt ihm. Dankbarkeit ist vielleicht nicht in erster Linie etwas, was Gott braucht. Aber Dankbarkeit ist etwas, was wir brauchen. Sie schärft unsere Sinne für das Wunder hinter dem Alltag. Sie lässt uns unser Leben und Erleben noch einmal neu und anders entziffern. Vielleicht wird die Erkrankung jetzt nicht mehr als das Drama des eigenen Lebens begriffen. Da muss unter die Krankheit vielleicht gar kein Schlussstrich gezogen werden, weil jemand merkt, wie er durch diese Erfahrung weicher und sensibler geworden ist. Weil die ehemals Kranke wahrnimmt, wie sie sich für die Not der anderen Menschen geöffnet hat, für ihre Einsamkeit. Weil jemand spürt, noch nie so intensiv das Glück des Lebens gespürt zu haben wie jetzt. Für uns gehen heute im Ordenshaus hier die diesjährigen Exerzitien zu Ende. Sie standen unter der Überschrift Begegnung Leben. Und dabei haben uns immer wieder Texte von Martin Buber begleitet. Und eine seiner chassidischen Geschichten möchte ich heute gerne mit euch teilen. Sie kam gestern Abend schon bei uns im kleinen Kreis im Abschluss vor. Sie passt aber auch wunderbar zu Wanderexerzitien und sie passt auch zu dem Weg, den Paare miteinander durchs Leben gehen. Rabbi Bunam pflegte seinen neuen Schülern die Geschichte von Eisig, Sohn Jekels, in Krakau zu erzählen. Diesem Eisig war nach Jahren schwerer Not, die sein Gottvertrauen nicht erschüttert hatten, im Traum befohlen worden, in Prag unter der Brücke, die zum Königsschloss führt, nach einem Schatz zu suchen. Als der Traum zum dritten Mal wiederkehrte, machte Eisig sich auf und wanderte nach Prag. Aber an der Brücke standen Tag und Nacht Wachtposten und er getraute sich nicht zu graben. Doch kam er jeden Morgen zur Brücke und umkreiste sie bis zum Abend. Endlich fragte ihn der Hauptmann der Wache, der auf sein Treiben aufmerksam geworden war. Er fragte ihn freundlich, ob er denn hier etwas suche oder ob er auf jemanden warte. Eisig, Sohn Jekels, erzählte, welcher Traum ihn aus fernem Lande hergeführt habe. Der Hauptmann lachte. Und da bist du, armer Kerl, mit deinen zerfetzten Sohlen einem Traum zum Gefallen hierher gepilgert? Ha, wer den Träumen traut! Da hätte ich mich ja auch auf die Beine machen müssen, als es mir einmal im Traum befahl, nach Krakau zu wandern und in der Stube eines Juden, Eisig, Sohn Jekels, sollte er heißen, unter dem Ofen nach einem Schatz zu graben. Eisig, Sohn Jekels, ich kann's mir vorstellen, wie ich drüben, wo die eine Hälfte der Juden Eisig und die andere Hälfte Jekel heißt, alle Häuser aufreiße. Und er lachte wieder. Eisig verneigte sich, wanderte heim, grub den Schatz aus und baute das Bethaus, das Reb Eisig, Reb Jekel Schul heißt. Es ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Denn der Eisig, dem träumt nicht, geh mal an deinen Ofen und fang an zu graben. Nein, er wird nach Prag geschickt. Er wird weit weggeschickt, mitten hinein in die Großstadt. Und er muss erst mal allen Mut zusammennehmen, wirklich diesem Traum zu folgen. Und er nimmt diese Reise auf sich. Die zerfetzten Sohlen sprechen Bände dafür. Und dann wird diese Brücke doch tatsächlich bewacht. Aber er gibt nicht auf, übt sich in Warten und Geduld, bis es zu diesem Gespräch mit dem Wachtposten kommt. Und der lacht ihn erstmal aus und stellt ihn als naiv und dumm dar. Und bekommt selber gar nicht mit, dass er dem Eisig dabei den Schlüssel zu seiner Suche in die Hand gibt. Denn er erzählt von seinem Traum, einem Traum, dem er nie gefolgt ist. Und dieser Traum nun führt zurück ins Haus, aus dem Eisig aufgebrochen ist. Er führt an den Ofen, dorthin, wo es immer warm war. Und irgendwie zeigt diese Geschichte, wir können dem Leben, seinen Erfahrungen, seinen Konflikten, der Mühsal und Beschwerlichkeiten nicht ausweichen. Es wird immer so etwas wie vermeintlich gefühlte Umwege geben. Doch vielleicht führen gerade die uns dahin, wo unser Schatz verborgen ist. Und wir stellen fest, dass wir schon immer da waren. Und wie viel kostbarer wird dieser Schatz dem Eisig nach dieser großen Reise vorgekommen sein? Wie viel mehr wird er in Zukunft der Stimme seiner Träume und letztlich dahinter Gott trauen? Einer Stimme, die so wunderbare Geschichten schreibt, wie man sie sich selber gar nicht ausdenken könnte. Martin Buber kommentiert diese Geschichte und sagt, es gibt etwas, was man an einem einzigen Ort in der Welt finden kann. Es ist ein großer Schatz. Man kann ihn die Erfüllung des Daseins nennen. Und der Ort, an dem dieser Schatz zu finden ist, ist der Ort, wo man steht. Doch auch hier hört die Geschichte damit nicht auf. Hier beginnt sie jetzt einen Bogen zu schlagen zu unserem Predigttext. Denn Eisig grub den Schatz zu Hause unterm Ofen aus und baute von dem Geld ein Bethaus, das Rebeisig Rebjekels Schul heißt. Er behält das Geschenkte nicht für sich, sondern baut aus lauter Dankbarkeit eine Schule, die vielen Menschen zuteil wird. In uns und mit uns fängt es an. In uns Dankbarkeit fließen zu lassen, in diesen Kreislauf einzusteigen, mit Gott zu empfangen und wieder zurückzugeben, zu empfangen und zurückzugeben. Friedrich von Bodelschwing hat einmal gesagt, ein Mensch ist dann gesund geworden, wenn er das Danken gelernt hat. Gott sei Dank. Amen.